Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Guten Morgen, ich möchte alle herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag. Heute wollen wir den Psalm 107 in der Übersicht betrachten und werden sehen, es geht um den Weg Israels vom Exodus, das heißt vom Auszug aus Ägypten, bis zum Millennium, das heißt bis zum tausendjährigen Friedensreich in der Zukunft. Alles in einem Psalm zusammengefasst. Zu Beginn wollen wir den Bibeltext lesen. Ich lese Psalm 107. Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Güte währt ewiglich. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst und die er gesammelt hat aus den Ländern von Osten und von Westen, von Norden und vom Meer. Sie irrten in der Wüste, auf ödem Weg. Sie fanden keine Wohnstatt. Hungrig waren sie und durstig. Es verschmachtete in ihnen ihre Seele. Da schrien sie zu dem Herrn in ihrer Bedrängnis, und aus ihren Drangsalen errettete er sie. Und er leitete sie auf rechtem Weg, damit sie zu einer Wohnstatt gelangten. Mögen sie den Herrn preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern. Denn er hat die durstende Seele gesättigt und die hungernde Seele mit Gutem erfüllt. Die Bewohner der Finsternis und des Todesschattens, gefesselt in Elend und Eisen, weil sie widerspenstig gewesen waren gegen die Worte Gottes und verachtet hatten den Rat des Höchsten. So beugte er ihr Herz durch Mühsal. Sie strauchelten und kein Helfer war da. Da schrien sie zu dem Herrn in ihrer Bedrängnis und aus ihren Drangsalen rettete er sie. Er führte sie heraus aus der Finsternis und dem Todesschatten und zerriss ihre Fesseln. Mögen sie den Herrn preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern. Denn er hat zerbrochen die ehernen Türen und die eisernen Riegel zerschlagen. Die Toren leiden ob des Weges ihrer Übertretung und ob ihrer Ungerechtigkeiten. Ihre Seele verabscheut jede Speise und sie kommen bis an die Pforten des Todes. Dann schreien sie zu dem Herrn in ihrer Bedrängnis und aus ihren Drangsalen rettet er sie. Er sendet sein Wort und heilt sie und er errettet sie aus ihren Gruben. Mögen sie den Herrn preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern. Und Opfer des Lobes opfern und mit Jubel erzählen seine Taten. Die sich auf Schiffen aufs Meer hinabbegeben, auf großen Wassern Handel treiben. Diese sehen die Taten des Herrn und seine Wunderwerke in der Tiefe. Er spricht und bestellt einen Sturmwind, der hoch erhebt seine Wellen. Sie fahren hinauf zum Himmel, sinken hinab in die Tiefen. Es zerschmilzt in der Not ihrer Seele. Sie taumeln und schwanken wie ein Trunkener und zunichte wird alle ihre Weisheit. Dann schreien sie zu dem Herrn in ihr Bedrängnis, und er führt sie heraus aus ihren Drangsalen. Er verwandelt den Sturm in Stille, und es legen sich die Wellen, und sie freuen sich, dass sie sich beruhigen, und er führt sie in den ersehnten Hafen. Mögen sie den Herrn preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern und ihn erheben in der Versammlung des Volkes und in der Sitzung der Ältesten ihn loben. Er macht Ströme zur Wüste und Wasserquellen zu dürrem Land. Fruchtbares Land zur Salzsteppe wegen der Bosheit der darin Wohnenden. Er macht zum Wasserteich die Wüste und dürres Land zu Wasserquellen. Und er lässt Hungrige daselbst wohnen und sie gründen eine Wohnstadt. Und sie besäen Felder und pflanzen Weinberge, welche Frucht bringen als Ertrag. Und er segnet sie und sie mehren sich sehr. Und ihres Viehes lässt er nicht wenig sein. Und sie vermindern sich und werden gebeugt. Durch Bedrückung, Unglück und Jammer. Er schüttet Verachtung auf Fürsten und lässt sie umherirren in pfadloser Einöde. Und er hebt den Armen empor aus dem Elend und macht Herden gleich seine Geschlechter. Die Aufrichtigen werden es sehen und sich freuen. Und alle Ungerechtigkeit wird ihren Mund verschließen. Wer weise ist, der wird dieses beachten. Und verstehen werden sie die Gütigkeiten des Herrn. Als kleine Hörprobe, ganz kurz wie Psalm 107, nicht der ganze, aber wenigstens der Anfang auf Hebräisch klingt. Es ist ja Poesie. Und die Poesie ist hier nicht so, dass es am Schluss einen Reim gibt, aber es gibt einen Rhythmus. Sehr oft pro Verszeile sind es drei Betonungen, beziehungsweise manchmal zwei Betonungen. Hodu ladonai kitov, ki leolam chasdo, yomru geulei adonai, asher gealam miyad tzar, ume aratzot kibtzam, ממזרח וממערב, מצפון ומים. תאו ומדבר בשמעון דרך, עיר מושב לא מצאו, רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף. ויצעקו אל אדוני בצר להם, ממצוקותיהם יצילם, וידריכם בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב. יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם. כי הסביע נפש שוקקה ונפש רעבה מילה טוב. מלביס, פרס 9 מדס. Ja, jetzt versteht man auch, warum Sprachenreden nichts nützt. Ja, sagt 1. Korinther 14. Es bringt keine Erbauung. Aber ich wollte das trotzdem vorlesen, damit man doch mal die äußere Form des Wortes Gottes eben in ihrem Klang wahrnimmt. Aber die Erbauung kommt erst mit dem Inhalt. Wenn wir das Blatt zur Hand nehmen, da habe ich als Einleitung vermerkt, Psalm 107 gibt als erstes Lied des fünften Buches der Psalmen eine Übersicht über die gesamten Wege Gottes mit Israel. Von der Zeit des Auszugs aus Ägypten bis zum Reich des Messias am Ende der Tage. Und dann in Klammern noch, auch das fünfte Buch Mose gibt eine Übersicht über die ganze Geschichte Israels vom Auszug aus Ägypten bis zum Millennium. Ja, vielleicht war das schon mal eine Überraschung für manche. Wie bitte? Das Buch der Psalmen besteht aus 5 Büchern. Jawohl, so ist es. Und das wird auch im Grundtext so vermerkt. sehen wir, vor Psalm 107 sollte in unserer Bibel stehen, fünftes Buch. Haben das alle in ihrer Bibel so? Wer nicht? Hand hoch. Ja, also die meisten haben's. Und das sollte auch drin stehen. Sehen wir das erste Buch der Psalmen. Ich habe da auf dem Skript die Analogie aufgeführt zwischen den fünf Büchern der Psalmen und dem Pentateuch. Pentateuch heißt das Fünfbuch. Das sind die fünf Bücher Mose. Also Psalm 1 bis 41 bildet das erste Psalmbuch. Und es gibt dann am Schluss einen Refrain. Ich lese nur Psalm 41, Vers 13. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit bis in Ewigkeit. Amen, ja, Amen. Dieser Vers ist nicht einfach der Abschluss von Psalm 41, sondern gleichzeitig der Abschluss des ersten Psalmbuches. Und wenn wir weiterblättern, sieht man, Psalm 42 ist bereits überschrieben mit zweites Buch. Und das geht so bis Psalm 72. Und diese letzten Verse, 18 und 19, die sind eben der Abschluss des zweiten Buches. Gepriesen sei der Herr, Gott, der Gott Israels, der Wunder tut, er allein. Und gepriesen sei sein herrlicher Name in Ewigkeit. Und die ganze Erde werde erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Amen, ja, Amen. Jetzt sieht man hier, es ist ein Refrain mit Variationen. Hier ist ein bisschen weiter ausgeführt, aber genau die Elemente sind drin. Gepriesen sei der Herr. Gepriesen sei der Herr. Und zwar der Gott Israels. Und hier wird gesagt, Gott, der Gott Israels, der Wunder tut, er allein. Und dann wird betont dieses Preisen in Ewigkeit. Psalm 41, 13. Von Ewigkeit bis in Ewigkeit. Und hier steht einfach, und gepriesen sei sein herrlicher Name in Ewigkeit. Und dann eben ganz ungewöhnlich diese Verdoppelung von Amen. Amen, ja, Amen. Im Psalm 41 und hier Amen, ja, Amen. Im Psalm 72, genauso. Danach kommt drittes Buch ab Psalm 73 und das geht eben bis Psalm 89. Vers 52, dort haben wir den Refrain, diesmal verkürzt. Aber die Elemente sind ganz klar. Gepriesen sei der Herr. Ewiglich. Amen, ja, Amen. Also die typischen Elemente sind alle da. Und dann wird überschrieben, viertes Buch. Das geht also von Psalm 90 bis und mit Psalm 106. Und bevor es dann eben heißt, fünftes Buch, der letzte Vers von Psalm 106, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Auch das wieder ganz typisch. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Genauso wie im Psalm 41 am Schluss. Und alles Volk sage Amen, lobt den Herrn. Und dann kommt eben das fünfte Buch, beginnend mit Psalm 107 bis zum Schluss. Also, fünf Bücher und inhaltlich bestehen eben Parallelen zu den fünf Büchern Mose. Das habe ich anderswo an einem Bibelstudientag mal behandelt, diese ganzen Parallelen bei der Einführung in das Buch der Psalmen. Das kann man ja dort nachhören. Da können wir heute einfach weitermachen. Aber der Bezug zum fünften Buch Mose ist eben wichtig. Im fünften Buch Mose, da finden wir das Volk Israel am Schluss der Wüstenwanderung. Mose hält 8 Abschiedsreden in den Gefilden Moabs, das ist also im heutigen Jordanien, auf der anderen Seite des Jordans, gegenüber von Jericho. Alle diese 8 Reden sind im fünften Buch Mose überliefert. Und Mose, gibt einen Rückblick auf Gottes treue Wege seit dem Auszug aus Ägypten. Und wie er sie eben durch die Wüste und durch all die Mühen und die Nöte hindurchgeführt hat. Merken wir, das ist genau schon das Thema im Psalm 107. Immer wieder geht das Volk Israel durch Nöte, sie schreien zum Herrn und er rettet sie aus aller Not. Aber Mose geht dann prophetisch im 5. Buch Mose weiter und beschreibt auch die ganze Zerstreuung der Juden unter allen Völkern, die als Gericht Gottes einmal über sie kommen würde. Können wir kurz aufschlagen, 5. Mose 28, Vers 64. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Vers 65. Und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden. Und der Herr wird dir daselbst ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und Verschmachten der Seele. Aber Mose beschreibt dann auch prophetisch, wie die Zeit kommen wird, dass Gott sein Volk wieder sammeln wird. Aus allen Völkern heim in ihr Land. Am Ende der Tage. Zum Beispiel 5. Mose 30. Und es wird geschehen, Vers 1, wenn alle diese Worte über dich kommen, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es zu Herzen nimmst unter all den Nationen, wohin der Herr, dein Gott, dich vertrieben hat, und umkehrst zu dem Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst nach allem, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, so wird der Herr, dein Gott, dein Schicksal wenden. Man kann übersetzen, deine Gefangenschaft wenden oder dein Schicksal wenden und sich deiner erbarmen. Und er wird dich wiederum sammeln aus all den Völkern, wohin der Herr, dein Gott, dich zerstreut hat. Wenn deine Vertriebenen am Ende des Himmels wären, also in Los Angeles oder in Tierra del Fuego, unten in Südamerika, so wird der Herr, dein Gott, von dannen dich sammeln und von dannen dich holen. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land bringen, welches deine Väter besessen haben, und du wirst es besitzen. Da sehen wir also, der Bogen wird gespannt von der Zeit Mose bis über die ganzen 2000 Jahre, letzten 2000 Jahre, wo das jüdische Volk staatenlos unter allen 5 Kontinenten zerstreut war, bis hin in unsere Zeit, wo das jüdische Volk aus allen 5 Kontinenten heimkehrt in ihr Land und dieses Land wieder besitzt. Und schließlich eben bis ins 1000-jährige Reich, wo der volle Segen über Israel kommen wird. Und genau das ist eben das Thema in Psalm 107. Jetzt etwas zum Aufbau des Psalmes. Wir haben eigentlich 7 Teile. Abgesehen von der Einleitung, das sind die Verse 1 bis 3, überschrieben hier mit Lob im messianischen Reich. Und dem Schlusswort, nur ein Vers, Vers 43, in dem ausgedrückt wird, dass Gottes Plan für die Weisen verständlich ist. Aber der eigentliche erzählende Teil besteht aus 7 Teilen. Da haben wir zuerst die Verse 4 bis 9. Da wird die Wüstenwanderung nach dem Auszug aus Ägypten beschrieben. Merken wir, mit Vers 4 ändert der Tonfall völlig. Sie irrten in der Wüste auf ödem Weg, sie fanden keine Wohnstatt. Hungrig waren sie und durstig, es verschmachtete in ihnen ihre Seele. Und eben dann schreien sie zum Herrn und er hilft ihnen und führt sie auf dem richtigen Weg. Und so wurde Israel nach 40 Jahren Wüstenwanderung schließlich ins verheißene Land hineingebracht. Und dann sehen wir, es gibt da einen Refrain. Vers 6, da schrien sie zu dem Herrn in ihrer Bedrängnis und aus ihren Drangsalen errettete er sie. Und auch Vers 8 haben wir gemerkt, der kommt immer wieder als Refrain. Mögen sie den Herrn preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern. Dieser Refrain kommt dann eben wieder in Vers 13 und 15. Vers 13, da schrien sie zu dem Herrn in ihrer Bedrängnis und aus ihren Drangsalen rettete er sie. Vers 15, mögen sie den Herrn preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern. Und genau gleich wieder in Vers 19, dann schreien sie zu dem Herrn in ihrer Bedrängnis. Und Vers 21, mögen sie den Herrn preisen wegen seiner Güte und so weiter. Und der Refrain kommt dann nochmals in Vers 28, dann schreien sie zu dem Herrn in ihrer Bedrängnis und er führt sie heraus aus ihren Drangsalen. Und Vers 31, mögen sie den Herrn preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern. Es hilft immer, solche sprachlichen Markierungen im Text, eben wie hier ein Refrain. Und ein allgemeiner Tipp, wenn man ein Bibelbuch liest, muss man Augen offen haben, gerade für solche Markierungen. Denn die helfen uns, ein bestimmtes Bibelbuch richtig einzuteilen. Nicht wahr? Die Kapitel- und Verseinteilung ist ja nicht ursprünglich. Beides stammt erst aus dem Mittelalter. Das ist einfach eine Hilfe, um sich im Bibeltext zurechtzufinden. Aber die wirklich, kann man sagen, inspirierten Einteilungen der Bibel ergeben sich eben durch solche Markierungen. Es gibt auch anderes als Refrain, aber Refrain ist ein Mittel. Und dadurch erkennen wir eben den Aufbau von Psalm 107. Und das wird sehr wichtig sein, wenn wir eben diese sieben Teile unterscheiden. Also zuerst die Wüstenwanderung nach dem Auszug aus Ägypten und dann kommt der Refrain. Und der zweite Teil setzt ein mit Vers 10. Die Bewohner der Finsternis und des Todesschattens, gefesselt in Elend und Eisen, weil sie widerspenstig gewesen waren gegen die Worte Gottes. Nun, im ersten Moment ist jetzt das einfach eine Behauptung, aber wir werden das alles beweisen, dass es genau so ist. Hier wird Israel beschrieben, das jüdische Volk beschrieben in der babylonischen Gefangenschaft. Und wie Gott sie aus der babylonischen Gefangenschaft heraus befreit. Und dann kommt eben wieder der Refrain. Und nachher der dritte Abschnitt ab Vers 17, wo es beginnt mit die Toren leiden, ob des Weges ihrer Übertretung und so weiter. Da werden wir sehen, das beschreibt genau die Zeit, als der Herr Jesus in diese Welt kam. Und zwar, sein Kommen wird ausgedrückt in Vers 20, er sendet sein Wort. Das Wort hier ist der Herr Jesus, wie in Johannes 1, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und dann Vers 14, Johannes 1, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Dieses Wort wird gesendet, um Befreiung und Hilfe für Israel zu schicken. Und dann kommt wieder der Refrain. Der vierte Teil beschreibt ab Vers 23 die Zerstreuung der Juden unter den Heidenvölkern. Wir werden das noch genau anschauen. Ab Vers 23, die sich auf Schiffen aufs Meer hinabbegeben, auf großen Wassern Handel treiben. Da wird diese Zeit der Zerstreuung der Juden, in der sie dann gleichzeitig auch weltweit erfolgreichen Handel getrieben haben, beschrieben. Aber das Ganze endet mit einem furchtbaren Sturm, der aber schließlich gestillt wird. Und nach dem Sturm kommen sie heim in ihr Land und gründen eine Wohnstadt. Ja? Und da werden wir sehen, dieser Sturm steht im Zusammenhang mit der Judenvernichtung der Nazis. Und gleich danach, wirklich kurz nach dem Zusammenbruch des Nazireiches, wird der Staat Israel 1948 gegründet. Und dann sehen wir auch da wieder den Refrain. Und nachher in einem fünften Teil, das sind die Verse 33 bis 38, wird beschrieben, wie die Juden das Land wieder fruchtbar machen und es besäen und sehr viel landwirtschaftlichen Erfolg haben. Da werden wir dann sehen, die ganzen Erfolge durch das Kibbutzwesen. Aber plötzlich wird die Stimmung gedreht, nachdem noch in Vers 38 gesagt wird, und er segnet sie und sie mehren sich sehr und ihres Viehes lässt ihr nicht wenig sein, kommt Vers 39 unmittelbar mit, und sie vermindern sich und werden gebeugt durch Bedrückung, Unglück und Jammer. Da wird beschrieben, was der Herr Jesus in Matthäus 24, 21 nennt, die große Drangsal. Das wird die schrecklichste Zeit sein, durch die Israel noch hindurchgehen muss in der Zukunft, wenn sie von Norden her von ihren Feinden überrannt werden. Und zwei Drittel wird umkommen. Aber ein Drittel wird von Gott heraus befreit werden. Dann kommt der Herr Jesus, um das tausendjährige Friedensreich aufzurichten und Israel aus aller Not zu befreien. Und da kommt die Wende in Vers 41. Nachdem gesagt worden ist, ihr schüttet Verachtung auf Fürsten und lässt sie umherirren in pfadloser Einöde. Dann kommt der Stimmungswechsel und er hebt den Armen empor aus dem Elend und macht Herden gleich seine Geschlechter. Die Aufrichtigen werden es sehen und sich freuen und alle Ungerechtigkeit wird ihren Mund verschließen. Gott wird seinem irdischen Volk Gerechtigkeit verschaffen. Nun, ich gebe zu, das Ganze ist nicht so auf der Hand liegend, ja, wenn man den Psalm das erste Mal durchliest. Aber das muss so sein, denn das Schlusswort macht uns deutlich, wer weise ist, der wird dieses beachten. Und verstehen werden sie die Gütigkeiten des Herrn. Also es ist in dieser Poesie etwas Geheimnisvolles. Ja, schon in menschlicher Poesie ist es oft so, dass man ein Gedicht nicht auf Anhieb versteht, ja? Und erst recht, wenn Gott ein Gedicht macht. Aber er gibt uns den Schlüssel durch sein Wort. Schauen wir mal, der Psalm hier endet eigentlich mit dem gleichen Gedanken wie das Buch des Propheten Hosea. Schlagen wir kurz Hosea auf. Das ist der erste und längste Prophet der 12 kleinen Propheten. Und Hosea gibt auch einen zusammenhängenden Überblick über die ganze Geschichte, muss man sagen, prophetische Geschichte Israels. Und der letzte Vers, Hosea 14, Vers 9, sagt, wer weise ist, der wird dieses verstehen. Wer verständig ist, der wird es erkennen. Denn die Wege des Herrn sind gerade und die Gerechten werden darauf wandeln. Die Abtrünnigen aber werden darauf fallen. Das ist genau im Prinzip dasselbe, was uns in Psalm 107, Vers 43 als Schlusswort vorgestellt wird. So, und jetzt sind wir ausgerüstet, um Vers für Vers durch den Psalm hindurchzugehen. Zunächst nochmals Psalm 107, Vers 1 bis 3. Das ist eben die Einleitung. Und zwar wird hier der Leser gleich ins tausendjährige Friedensreich in die Zukunft versetzt. Also wir müssen uns vorstellen, der Herr Jesus ist wieder zurück als der König der Könige. Er hat die Regierung über diese Welt übernommen und jetzt werden die Juden aufgefordert, sie sollen Gott preisen für all seine Freundlichkeit, der ihnen durch all ihre Geschichte hindurch mit all diesen Nöten und Höhen und Tiefen erwiesen hat. Und da wird also besonders betont, dass das jüdische Volk eben gesammelt worden sei aus allen Himmelsrichtungen und heimgeführt worden ist in ihr Land. Natürlich, wir sind jetzt noch nicht im tausendjährigen Reich, aber wir sind genau in dieser Zeit, wo wir den Prozess sehen, wie das jüdische Volk aus aller Welt gesammelt wird. Ins Land der Vorfahren. Zurück. Also, ich lese nochmals. Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Güte währt ewiglich. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst und die er gesammelt hat aus den Ländern von Osten und von Westen, von Norden und vom Meer. Bei wem steht in der Bibel von Süden? Oh, doch, bei einigen. Aber es steht wirklich vom Meer. Aber es meint natürlich die Südrichtung, ja? Wenn gesagt wird, alles wird erwähnt, Osten, Westen, Norden. Jetzt fehlt noch eine Himmelsrichtung, der Süden. Aber es wird hier nicht Süden genannt, darum, sondern Yam, das heißt Meer. Und gemeint ist natürlich das Rote Meer. Das Meer in der Südrichtung. Nicht wahr? Israel hätte ein Meer im Osten, das ist das Tote Meer. Und ein Meer im Westen, das ist das Mittelmeer. Das wird anderswo in der Bibel erwähnt. Aber Israel hat auch ein Meer im Süden. Und das ist eben das Rote Meer. Und es ist so, wir sind heute Zeugen, Augenzeugen, dass seit 1882, als die erste Einwanderungswelle von Juden heim ins Land der Väter begonnen hatte, bis heute 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus etwa 130 verschiedenen Ländern heimgekehrt sind. Also wirklich, wie es hier steht, aus allen Himmelsrichtungen. Und es gab in der Vergangenheit, im 20. Jahrhundert, ganz dramatische Heimführ-Expeditionen von Juden aus dem Sudan, aus Äthiopien und dann eben auch aus Jemen. Zehntausende wurden heimgeführt in dramatischen Aktionen. Aus Jemen, aus Aden, aus Eritrea und Djibouti. Und merken wir, das sind alles Rote Meeranrainer. Und wenn eben hier diese Südrichtung mit Meer bezeichnet wird, dann hat das eben einen besonderen Fokus auf diese dramatischen Aktionen, wo Juden zu Tausenden geheim aus dem Sudan nach Israel ausgeflogen wurden. Und da gingen also Tausende zuerst zu Fuß aus Äthiopien hinüber in den Sudan. Und obwohl das ja ein islamisches Land ist, hat Israel dort die geheim mit Flugzeugen abgeholt und auch zum Beispiel in den El Al-Flugzeugen alle Sitze rausgenommen, damit man wirklich füllen konnte, massiv füllen konnte. Und die Piloten haben darauf geachtet, dass sie dann strikt über dem Roten Meer geflogen sind und nicht über arabische Länder. Ja? Über dem Roten Meer und dann über Eilat nach Tel Aviv. Dort sind sie gelandet. Und darum spielt eben dieses Rote Meer da im Süden eine ganz besondere Rolle. Und wenn man diese Aktionen sieht, dann versteht man, warum dann im tausendjährigen Reich hier aufgerufen wird, preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Güte währt ewiglich. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst hat. Da sieht man, die haben nicht einfach schöne Weltreisen gemacht, sondern die mussten wirklich aus Ländern, wo sie ständig bedrängt wurden, mussten sie befreit erlöst werden. Und das wird uns hier eben vorgestellt. Übrigens, wenn es hier heißt, denn seine Güte währt ewiglich. Dieser Ausdruck kommt 40 Mal im Alten Testament vor. Ki leolam chasto. Denn seine Güte währt ewiglich. Und da muss man wissen, Chesed, Chasto, seine Güte, Chesed, einfach Güte. Dieses Wort bezeichnet speziell Treue und auch Bundestreue. Es geht also darum, dass Gott seinen Bundesverheißungen gegenüber Abraham, Isaak und Jakob treu ist. Vor 4000 Jahren, als Abraham aus Ur in Chaldea ins Land Israel kam, der erste Ort, den er aufsuchte, der namentlich genannt wird, ist Sichem. Und dort bei der Terebinte Mores, wir wissen ganz genau, wo das ist in Sichem. Das sind heute die Ausgrabungsstätte inmitten von Nablus, ja? Das ist Sichem heute. Inmitten von Nablus, und dort ist die Stelle genau freigelegt worden, wo die Terebinte Mores war. Und wo Gott eben Abraham diese Verheißung gegeben hat: Deiner Nachkommenschaft werde ich dieses Land geben. Und Abraham baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar als Dank. Und nun, das war eine Verheißung vor 4000 Jahren. Aber Gott ist treu. Was er versprochen hat, das hält er ein. Und genau das ist der Grund, warum Gott das jüdische Volk in unserer Zeit wieder heimführt. Das ist nicht, weil dieses Volk so besonders gut gelebt hätte unter den Nationen. Nein, es wird ihnen vorgeworfen in Hesekiel 36, dass sie auch da unter den Nationen durch ihr Verhalten den Herrn auch verunehrt hatten. Massiv. Und trotzdem, wegen Gottes Bundestreue, führt er sie zurück ins Land. Was Gott zugesagt hat, das erfüllt er. Und das ist der Grund, warum es den Staat Israel gibt. Die Welt spricht dagegen und sagt zum Beispiel, die Juden haben nichts verloren im Westjordanland. Die sollen endlich mal all das Land abgeben an die Palästinenser. Ja gut, aber genau dort im Westjordanland hat Gott in Sichem dem Abraham die Verheißung gemacht, deiner Nachkommenschaft werde ich dieses Land geben. Die ganze Welt ist da aufgebracht und will mitschwatzen, aber es sind eben die Gütigkeiten des Herrn. Er hält sich an sein Wort, er achtet nicht auf das, was die UNO meint. Er hat seine Pläne, er ist souverän und er führt durch, was er geplant hat. Und gut, das Volk Israel wäre ja nicht im Westjordanland, wenn nicht die Araber 1967 sich gesagt hätten, jetzt werden wir Israel vollkommen ausrotten und die Juden werden wir ins Meer treiben. Also ob die Juden Fische wären, ja? Die Juden wollen wir ins Meer treiben. Also sie wollten alle Israelis vernichten. Das war der Plan von 1967. Und er ging nicht auf. Denn Israel hat in 6 Tagen alle Feinde an 3 Fronten geschlagen. Und dann war das Westjordanland in ihrer Hand. Ja, so ist es gegangen. Das war kein Akt der Aggression, sondern war ein Akt der Verteidigung. Und die Genfer Konventionen, die erlauben übrigens sogar nach menschlichen Maßstäben, ein Gebiet kann besetzt werden, wenn von ihm eine Gefahr ausgeht für einen Staat. Ja, diese Gefahr ging aus und die ist immer noch da bis heute. Und zweitens, die Genfer Konventionen, die beschäftigen sich mit Gebieten, die einem Staat, einem Nationalstaat gehören. Aber da ist das Problem, das Westjordanland gehörte kein Nationalstaat nach internationalem Recht. Ja, und darum kann man eben die Genfer Konvention nicht einfach auf das Westjordanland anwenden. Aber das war jetzt nur so ein kleiner Exkurs. Also, seine Güte währt ewiglich. Gott hält sich an sein Wort. Und das müssen wir natürlich jetzt nicht nur im Zusammenhang mit Israel sehen, sondern wir müssen das persönlich auf uns übertragen. Der Psalm 107 ist ja nicht nur gegeben, um zu zeigen, wie Gott mit Israel treu war, sondern im Refrain, schauen wir mal in Vers 8, wo er zum ersten Mal vorkommt, da heißt es doch, mögen sie den Herrn preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern. Bnei Adam, Söhne Adams. Das ist der normale Ausdruck auf Hebräisch, auch heute noch, für Menschen. Man sagt auch heute, wenn man auf Hebräisch sagt, alle Menschen, dann sagt man, Kol Bnei Adam, alle Adams Söhne. Und hier wird nicht gesagt, wegen seiner Wundertaten an dem Volk Israel. Ja, könnte ja stehen, an den Söhnen Israels. Benei Israel, aber es steht Benei Adam. Warum? Ja, natürlich, die Israeliten, das sind auch Menschen. Ganz normale Menschen. Aber es wird hier eben nicht gesagt an den Söhnen Israel, sondern an den Adamskindern, um deutlich zu machen, dass diese Güte und diese Wundertaten Gottes sich eben nicht auf Israel beschränken. Sondern Israel ist einfach, kann man sagen, der Prototyp, den Gott ausgewählt hat, um allen Menschen zu demonstrieren, wie Gott ist und wie Gott handelt. Und darum, ich meine, die ganze Bibel handelt ja vom Volk Israel. Vom ersten Buch der Bibel an bis zum letzten. Warum? Nicht, weil Gott die anderen Völker vergessen hätte, sondern weil Gott mit diesem Volk einfach allen Menschen zeigen möchte, wie er ist und wie er handelt, auch uns gegenüber. Und darum gerade dieser Refrain, Wundertaten an den Menschenkindern, betont das. Psalm 107 müssen wir übertragen, ganz persönlich auf uns, völlig unabhängig, aus welchem Volk wir stammen. Denn Gott liebt eben die ganze Welt. Darum sagt Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Es heißt hier nicht, also hat Gott Israel geliebt. Das wäre auch korrekt, aber es ist zu wenig. Und übrigens, es steht auch nicht, also hat Gott die Auserwählten geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das wäre auch richtig, aber es ist zu wenig. Und genau hier sieht man, wie falsch der Calvinismus ist. Der Calvinismus sagt, nein, das ist nicht zu wenig. Die Liebe Gottes geht genauso weit und nicht weiter. Die Bibel sagt, nein, Gott liebt alle Söhne Adams. Und er hat für alle Söhne Adams seinen Sohn gegeben, aber errettet werden nicht alle Söhne Adams automatisch, sondern es muss so sein, dass der Mensch zu Gott schreit, seine Schuld bekennt, umkehrt und dann erfährt jeder Mensch die Liebe Gottes. Und das gehört eben auch hier zum Refrain. Ich war in Vers 6, da schrien sie zu dem Herrn in ihrer Bedrängnis. Und aus ihren Drangsalen errettete er sie. Der Mensch muss zu Gott schreien. Das ist eben, was wir in Johannes 3, Vers 16 auch haben. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Aber der Einzelne muss kommen im Glauben und er muss den Namen des Herrn anrufen, wie Römer 10 sagt, um errettet zu werden. Ja, und übrigens, der ganze Vers 1, preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Güte währt ewiglich, kommt insgesamt 6-mal vor im Alten Testament. Ich habe hier alle Stellen aufgeführt aus 1. Chroniker 16, dann Psalm 106, Vers 1, eben 107, 1. Dann weiter, wir sehen ganz typisch für das 5. Psalmbuch, 118, 1, 29, der erste und der letzte Vers von diesem messianischen Psalm. Und nochmals Psalm 136, Vers 1. So, das wäre die Einleitung bis Vers 3. Und jetzt kommt eben Vers 4, der erste Teil, der die Geschichte Israels hier vorstellt von Anfang an. Es geht um diese Wüstenwanderung Israels von 40 Jahren. Und da könnte man jetzt sagen, das ist eine Zusammenfassung mit wenigen Sätzen von dem, was wir in 2. Mose ab Kapitel 12 bis 40, dann das ganze 3. Buch Mose gehört auch in diese Zeit rein und dann das 4. Buch Mose bis zum Anfang des 5. Buches Mose. Das ist die Wüstenwanderung Israels. Und wir sehen, wie oft hat dieses Volk sich geirrt? Und wie oft haben sie zwar Not erlebt, aber immer wieder erleben dürfen, wie der Herr eingegriffen hat, sobald sie zu ihm gerufen haben. Und hier wird betont in Vers 4, eben wie sie sich irren auf dem Weg. Sie konnten sich nicht orientieren. Aber sie hatten die Schechina, das heißt diese Wolken und nachts Feuersäule, von Anfang an, von 2. Mose 13 an, die sie leitete. Am Tag als Wolkensäule und es gab Nachtwanderungen. Das war natürlich sehr angenehm, denn im Sinai wird es in der Nacht kalt. Aber wenn man das vergleicht eben mit tagsüber, eine oft unerträgliche Hitze, ja? Und wenn man da wandern soll als Millionenvolk mit all den Kindern, mit allem Vieh, unglaublich mühsam. Und so waren eben die Nachtwanderungen sehr wichtig. Und da ging die Wolke als Feuersäule voran. Wir können auch daraus ableiten, der Herr führt uns manchmal so, wie Israel am Tag mit der Wolke. Da konnte man schon ziemlich weit sehen, bis zum Horizont, ja, der Sinai-Wüste. Aber nachts, da sah man nur ein Stücklein weit. Und so gibt es Situationen in unserem Leben, wo wir schon ziemlich weit sehen, wie das weitergehen soll. Und es gibt Situationen, da wissen wir nur ein paar Schritte. Aber im Prinzip ist es doch das Gleiche. Der Herr geht voran und er zeigt den richtigen Weg. Vers 5 macht deutlich, hungrig waren sie und durstig. Es verschmachtete in ihnen ihre Seele. Und da werden wir gleich erinnert an 2. Mose 16. Ganz am Anfang der Wüstenwanderung, da kam dieser Hunger schon, aber Gott antwortet mit dem Brot vom Himmel, mit dem Manna. Und schon das nächste Kapitel, 2. Mose 17, sie sind am Verdursten, aber Gott antwortet mit dem Wasser aus dem Felsen. So hat Gott immer wieder in jeder Not und auch in den akuten Nöten eingegriffen und sie durften erleben. Vers 7 schließlich, und er leitete sie auf rechtem Weg, dass sie zu einer Wohnstadt gelangten. Und dieser Ausdruck Wohnstadt ist sehr interessant. Wörtlich Stadt des Wohnsitzes. Ja? Also diese Sehnsucht nach einer Stadt, die quasi das Zentrum des Wohnens im Land darstellt, die findet man schon gerade nach dem Durchzug durchs Rote Meer, wo sie das Lied des Lammes gesungen haben. Können wir das kurz aufschlagen? 2. Mose 15, Vers 1. Damals sangen Mose und die Kinder Israel dieses Lied dem Herrn und sprachen also: Singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, das Ross und seinen Reiter hat er ins Meer gestürzt. Und so weiter. Und dann in Vers 13. Du hast durch deine Güte geleitet das Volk, das du erlöst, hast es durch deine Stärke geführt zu deiner heiligen Wohnung. Also dieses Bewusstsein, dass Gott sie bis ans Ziel leitet, das hatten sie schon von Anfang an in diesem prophetischen Psalm, kann man sagen. Und dass damit nicht einfach die Stiftshütte gemeint ist in der Wüste, wird noch deutlich in Vers 17. Du wirst sie bringen und pflanzen auf den Berg deines Erbteils. Die Stätte, die du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht. Das Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben. Der Berg deines Erbteils im Zusammenhang mit dem Tempel, das ist bereits ein Hinweis auf den Tempelberg in Jerusalem. Diese Wohnstadt hatte Gott von Anfang an im Auge. Es ging zwar einige Zeit nach der Eroberung unter Josua, da war Silo, auch im Gebirge Ephraim, Dort stand die Stiftshütte während Jahrhunderten. Das war gewissermaßen der Ersatz, der Vorab-Ersatz, bis Gott dann die eigentliche Hauptstadt, König David, klar machte. Er durfte sie erobern und dann sein Sohn durfte in Jerusalem den Tempel bauen. Das war das Ziel Gottes. Und er hat sie also auf dem rechten Weg geleitet, zuerst nach Schilo und später nach Jerusalem. Und darin sieht man eben Gottes Güte. Und wie gesagt, nach Vers 9 kommt eine völlige Wende. Die Bewohner der Finsternis und des Todesschattens, gefesselt in Elend und Eisen. Da geht es jetzt um die babylonische Gefangenschaft und das werden wir gleich nach der Pause anschauen. Eine Viertelstunde Pause und dann fahren wir da weiter.
Sie hörten soeben von Roger Libby den ersten Teil des Themas Psalm 107 von Ägypten zum tausendjährigen Friedensreich.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745-8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.